HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Also mich motiviert immer, wenn ich dann so einen schwerst mehrfachbehinderten Menschen in der Einrichtung wieder sehe und der sagt, oh, meine Betreuerin kommt mich besuchen. Mich motiviert, dass ich den Menschen ihre kleine Welt etwas besser machen kann durch meine Arbeit.
Für mich ist es auch eine diakonische Tätigkeit im klassischen Sinne eigentlich. Was ist die Aufgabe von Diakonie? Die Menschen zu unterstützen in der Gesellschaft, den Leuten ihre Rechte zu erstreiten. Also es ist ein Bereich, in dem man Menschen helfen kann, die ja am Rande der Gesellschaft stehen. Da räumen wir Hindernisse aus dem Weg.
Die meisten der rund 17.000 beruflichen Betreuerinnen und Betreuer in Deutschland können nicht damit rechnen, gesellschaftliche Anerkennung zu bekommen. Oft ist das Gegenteil der Fall. Noch immer geistert das Phantom der Vormundschaft durch die Vorstellungen vieler Menschen. Sie glauben, eine gesetzliche Betreuung würde erwachsenen Betroffenen ihre Rechte nehmen. Doch das wird in Deutschland schon lange nicht mehr so gehandhabt, erläutert Wolfgang David, Geschäftsführer des Evangelischen Vereins für Betreuung in Bethel.
Es gibt viele, die sagen, wenn der Betreuung angeregt wird oder wenn dann auch der Richter kommt, nee, ich möchte nicht entmündigt werden. Das ist so der Terminus, der dann immer benutzt wird. Und gibt es natürlich sehr große Vorbehalte. Über diese Gesetzesänderung wissen die wenigsten Bescheid. Das war 1992.
Heute müssen sich gesetzliche Betreuerinnen darum bemühen, dass die ihnen anvertrauten Personen ihren Alltag möglichst selbstständig meistern können. Viele arbeiten professionell, aber auch mit Empathie. Sie engagieren sich weit über ihre eigentliche Aufgabe hinaus, im Interesse ihrer hilfsbedürftigen Klienten. So auch die Diakonin Gundula Löhr.
Spaß macht die Arbeit im Prinzip, wenn man Lust hat, Detektiv zu spielen, alternative, kreative Lösungen zu finden oder auch mal was durchboxen möchte. Also ich gucke auch immer gerne mal, was kann ich vielleicht noch tun, wenn der Sozialhilfeträger mal wieder den Bescheid schickt, dass der Antrag abgelehnt wird, gibt es da doch noch eine Möglichkeit, irgendein Gerichtsurteil, wo ich dann sagen kann, da berufe ich mich drauf und ich lege jetzt Widerspruch ein und zur Not klage ich auch beim Sozialgericht dagegen. Sowas macht mir immer Spaß.
Viele Betreuerinnen arbeiten für einen kirchlich angebundenen Betreuungsverein, so wie Gundula Löhr. Oder sie sind selbstständig, so wie die 38-jährige Katharina Wagner.
Ich komme ja gebürtig aus Kasachstan, ich bin mit 7 Jahren nach Deutschland gekommen. Und ich würde sagen, dass ich schon in dem Alter sowas wie eine gesetzliche Betreuung für meine Eltern übernommen habe, die die Landessprache nicht gesprochen haben, die natürlich ganz viele Ämter- und Behördenangelegenheiten klären mussten und es nicht verstanden haben. Also ich glaube, so ein bisschen geprägt wurde ich schon dadurch.
Heute hat Katharina Wagner selber 2 Kinder und arbeitet als gesetzliche Betreuerin. Ausgestattet mit der Gabe, spannend und prägnant von ihren mal anrührenden, mal aufregenden Fällen zu berichten.
Ja, da erlebt man auch viele spannende Dinge. Kann ich das jetzt sagen, was sie so? Dass sie Brände legt? Ja. Es kommt manchmal vor, dass ich meine Betreuung zur Polizei begleite. Ne? Und das hatte ich jetzt in dem einen Fall, weil die Betroffene an einer Angststörung leidet und Panikattacken hat. Und als Ventil dafür legt sie Brände. Also immer, wenn sie wieder in so einen Panikzustand kommt, dann zündelt die mit ihrem Feuerzeug und hat da Gardinen angezündet, hat Klopapierrollen angezündet. Es kam zu 19 Brandanschlägen in den letzten 6 Monaten. Und so richtig gestanden hatte sie es nie, bis sie einmal auf frischer Tat ertappt wurde. Und da läuft jetzt ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft. Sowas.
Viele der Klientinnen von Katharina Wagner sind krank und alt, einige psychisch eingeschränkt, manche obdachlos. Die eine kann nicht lesen, der andere hat Straftaten begangen. Die meisten sind einsam. Alle sind auf Hilfe angewiesen. Ein großer Teil der Tätigkeit einer gesetzlichen Betreuerin ist bürokratisch. Katharina Wagner verbringt viel Zeit hinterm Schreibtisch, gerade jetzt in Pandemiezeiten. Aber sie will nicht aus dem Blick verlieren, dass die Nummern ihrer Kartei zu Menschen gehören, die Aufmerksamkeit brauchen. Mit ihrem Schreibtischstuhl rollt sie vor ein Regal.
Das sind die Menschen, für die ich bestellt wurde vom Gericht. Genau, da ist ein Schrank mit ganz vielen Akten. Es sind wirklich unterschiedlichste Menschen, unterschiedlichsten Lebensumständen. Da haben wir zum Beispiel einen ganz jungen Herrn, der ist 29 Jahre alt, ist schwer verunglückt bei einem Autounfall, verbringt seit November sein Leben in Krankenhäusern, weil er ein schweres Schädelhirntrauma hat und nicht mehr einwilligen kann in die ganzen Operationen und Eingriffe, die da so anstehen. Und der kann diese Zuzahlungen nicht mehr selber leisten, ne? Der kann nicht mehr über sein Konto verfügen. Da musste eine Wohnung aufgelöst werden, da mussten Schulden bezahlt werden, da mussten jetzt Regressforderungen an den Unfallfahrer geltend gemacht werden. Das ist das, was ich für ihn übernehme.
Nach dem Studium hat die Diplomsoziologin erst einmal für einen Betreuungsverein der Caritas gearbeitet. Doch dann wollte sie unabhängig sein. Heute teilt sie sich die Miete für ihren Büroraum in einem Coworking-Space mit ihrer Freundin Saskia Gericke. Die beiden Frauen haben Spaß an der selbstständigen Arbeit, auch wenn sie in manchen Fällen schwer an der Last der Verantwortung zu tragen haben.
Er ist nicht behindert genug, er ist nicht psychisch krank genug, aber eingeschränkt ist er dennoch und benötigt eigentlich Hilfe. Er passt quasi in keine gesetzliche Grundlage rein, um ihm Unterstützung zu gewährleisten, ne? Und da ist Katharina einfach dann, ja, aber was soll ich machen? Wie soll er denn zum Arzt kommen, ne? Wie soll er seine Medikamente bekommen und. Das ist toll, aber das wird nicht honoriert, ne? Und wir sind wirklich nur für den Papierkram zuständig. Und
also würde ich sowas weglassen, könnte ich einfach 5 Klienten mehr aufnehmen.
Das stimmt. Ja. Das stimmt.
Eine Betreuerin kann sich auch um die Rahmenbedingungen des Alltags der Betroffenen kümmern. Sie können Kontakte vermitteln zu Treffpunkten für Menschen mit Behinderungen, Selbsthilfegruppen für Suchtkranke oder Werkstätten, in denen sie mitmachen können. Aber im Einzelfall übernimmt Katharina Wagner dann doch immer wieder selbst Aufgaben.
Weil natürlich werden ganz, ganz viele Anliegen von Betreuten und von Angehörigen an mich herangetragen, die nicht dazugehören. Und trotzdem fahre ich jemanden zum Orthopäden und führe das Gespräch mit dem Arzt, weil er es selber nicht versteht, obwohl ich natürlich nicht dafür zuständig bin.
Als sie noch für die Caritas gearbeitet hat, war es einfacher, sich abzugrenzen.
Da waren die Strukturen ganz klar vorgegeben. Da gab es 2-mal in der Woche eine Sprechstunde von 2 Stunden. Und da gab es Bürozeiten, in denen man erreichbar ist. Nach 17 Uhr ist keiner mehr ans Telefon gegangen. Da hat man sich irgendwie abgesicherter gefühlt. Das ist in der Selbstständigkeit noch ein bisschen anders.
Gerade bei den Caritas-Verbänden mit ihrer langen Tradition der Schuldnerberatung sind Finanzen ein zentraler Bereich der meisten Betreuungen.
Überschuldete Menschen habe ich, die das mit der Vermögenssorge überhaupt nicht mehr selber hinbekommen, weil sie aufgrund von irgendwelchen Internetkäufen Briefe einfach nicht mehr aufgemacht haben, ignoriert haben und dann stapelten sich die Mahnungen, der Gerichtsvollzieher stand vor der Tür. Und da habe ich zum Beispiel mit einem 25-jährigen Betreuten von mir ein Insolvenzverfahren auf den Weg gebracht und jetzt ist das alles in guten Bahnen und er hat einen Job gefunden und ist jetzt seit 1,5 Jahren recht stabil.
Seit 14 Jahren haben die Berufsbetreuerinnen und Betreuer in Deutschland keine deutliche Erhöhung ihrer Vergütung mehr bekommen, trotz eines sich zunehmend vergrößernden Aufgabenbereichs. Das hat eine Pleitewelle unter den rund 800 Betreuungsvereinen ausgelöst. Zudem gibt es nicht mehr genug Menschen, die diese verantwortungsvolle Arbeit übernehmen wollen. Im Jahr 2019 gab es zumindest eine kleine Anpassung der Vergütung, erinnert sich die Diakonin Gundula Löhr.
Aber das reicht halt eben nicht. Für uns reicht es so nicht. Und eigentlich ist es so, dass die Betreuungsführung für die Betreuungsvereine immer nur noch ein Minusgeschäft ist. Es sei denn, die bekommen von Drittstellen irgendwelche Mittel gesponsert. Bei vielen Vereinen ist das so, dass die angebunden sind an die Diakonie oder an die AWO oder an den Paritätischen und dass sie dann irgendwelche Gelder umschichten, sonst wären die meisten Vereine schon pleite.
Auch Kirchensteuern fließen in die Betreuungsarbeit. Die Caritas und das Diakonische Werk nutzen eigene Gelder, um ihre Betreuungsvereine finanziell abzusichern. In den vergangenen Jahren mussten 10% der Vereine schließen, doch gleichzeitig stieg der Bedarf. Das einstmals selbstverständliche Modell der Großfamilie, deren Angehörige sich gegenseitig unterstützen, ist heute eine Ausnahme. Zudem wird die Bevölkerung älter, sodass viele Menschen länger Beistand brauchen. Und immer mehr Menschen leiden unter psychischen Erkrankungen. Als Geschäftsführer eines Betreuungsvereins weiß Wolfgang David, der Aufwand steigt und damit die Kosten.
Ich glaube, man braucht ein Unrechtsbewusstsein oder so dieses Gefühl, ich kämpfe für Gerechtigkeit. Und oft ist es ja so, dass wir ja die Schwächsten der Gesellschaft ja hier begleiten, unterstützen. Das ist kein Helfersyndrom, aber das ist vielleicht so ein Gerechtigkeitsempfinden, was man hat. Und das entspricht auch ja einem diakonischen Auftrag.
Jetzt fahren wir zu einer Klientin von mir, zu der Carolina. Die freut sich auch schon total auf uns.
Die Sozialpädagogin Saskia Gericke sitzt hinter dem Steuer ihres Autos.
Bei Carolina gibt es eine Behinderung, eine geistige Einschränkung, aber auch körperliche Einschränkungen. Sie lebt in einer Einrichtung und arbeitet in einer Werkstatt für behinderte Menschen.
Saskia Gericke wurde vom Amtsgericht als gesetzliche Betreuerin von Carolina bestellt.
Hallo.
Hallo.
Die Gala.
Die junge Frau trägt ein schwarzes Stofftier auf dem Arm. Eine Katze, die sie Lara nennt.
Ja, Lara hatte die Idee.
Lara, wollen wir uns irgendwo hinsetzen?
Ja, das nehmen wir in die Küche.
Dann los. Soll ich reinziehen?
Ja.
Hast du einen Schlüssel?
Ja.
Aufgrund ihrer körperlichen und psychischen Einschränkungen kann Carolina ihre bürokratischen und finanziellen Angelegenheiten nicht selber regeln. In solchen Situationen hilft eine gesetzliche Betreuung. Aber auch der persönliche Kontakt zu den Klientinnen und Klienten ist wichtig. Deshalb besucht Saskia Gericke mindestens einmal im Jahr die stationäre Einrichtung, in der Carolina untergebracht ist. Bis zu ihrer Volljährigkeit hatten Carolinas Eltern die Vormundschaft über ihre Tochter.
Ich bin Carolina, bin seit dem Jahr 2015 hier im Haus. Ja, ich habe mir mit meiner Mutter ein paar Wohnmöglichkeiten angeguckt. Und da sind wir zufälligerweise hier drin gelandet. Am Anfang war schon etwas komisch, das gerne an meiner Seite zu haben. Da habe ich oft noch meine Katze gefragt, was sie davon hält. Da meinte sie, probier's doch einfach mal aus. Das wird bestimmt funktionieren.
Genau.
Ja, etwas Unterstützung braucht man ja von Saskia. Sozusagen Rückendeckung. Sie überweist ein paar Dinge aus Konto. Es ist zumindest eine Hilfe. Man sollte ja gerne gleich 100 Euro vom Konto abheben, dann hat man am Ende nichts mehr drauf. Naja. Richtig geschimpft hat sie noch nicht. Sie hat mich aber oft erinnert, nicht allzu viel Kohle abzuheben.
Genau.
Für Saskia Gericke sind solche Besuche nicht nur eine schöne Abwechslung von der Arbeit am Schreibtisch, sie tragen auch zur Qualität ihrer Arbeit bei. Ihrer Meinung nach kann eine Betreuung ohne persönliche Kontakte nicht wirklich gelingen.
Ich bring dein Kram mit rein.
Jo.
Ja, bitte. Wir
hören
uns sehen uns dann, ne?
Mach's gut erstmal,
ne?
Du auch. Tschüss.
Bis ins Jahr 1992 hatten viele stationäre Einrichtungen einen eigenen Betreuungsverein, der direkt mit der Finanzverwaltung des Heims kooperiert hat. Diese Struktur musste geändert werden, erklärt die Diakonin Gundula Löhr.
Und da wurde dann vom Gesetzgeber festgelegt, dass die Menschen, die in einer Institution arbeiten, rechtliche Betreuung nicht ausführen dürfen, damit es keinen Interessenkonflikt gibt.
Seit der Gesetzesänderung von 1992 hat sich die Zahl der gesetzlich betreuten Personen in Deutschland verdoppelt. Zurzeit spricht der Verband der Berufsbetreuer von rund 1,3 Millionen Menschen, die von Angehörigen, Ehrenamtlichen oder Berufsbetreuerinnen unterstützt werden. Betroffene mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen können sich auf das Bundesteilhabegesetz berufen. Dessen Tenor lautet: Niemand soll über den Kopf von Menschen mit psychischen Einschränkungen hinweg entscheiden. Deshalb haben gesetzliche Betreuer heute nicht mehr dieselben Befugnisse wie früher ein Vormund, erklärt der Geschäftsführer Wolfgang David.
Wir besprechen in der Regel, sofern das natürlich auch noch möglich ist, Dinge, die geregelt werden sollen. Wir sind im Kontakt, wenn jemand sich zum Beispiel auch nicht mehr äußern kann zu Dingen, die geregelt werden sollen, dann sind wir auch an deren mutmaßlichen Willen orientiert.
Seit der Bundestag im Jahr 2009 die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ratifiziert hat, sollen die zuständigen Sozialämter besonders genau kontrollieren, wie die Gesellschaft Menschen mit Einschränkungen behandelt. Gundula Löhr findet das gut. Als Diakonin möchte sie einen Beitrag dazu leisten, dass auch Personen, die in stationären Einrichtungen wohnen, frei und eigenständig Entscheidungen über ihre Leben treffen können.
Ich gehe davon aus, dass das genauso wie andere soziale Bereiche einfach im Sinne der Nachfolge Jesu praktiziert wird. Jesus ist auf die Menschen zugegangen, die Hilfe brauchten, hat nicht danach gefragt, wo die herkommen, warum sie Hilfe brauchen, warum sie krank sind oder was haben sie falsch gemacht in ihrem Leben, sondern er hat gesagt, hier, ich helfe dir, jetzt. Und das, was wir tun, ist genau dasselbe. Wir gucken nicht, wo kommen die Leute her, warum sind die Alkoholiker oder nehmen Drogen, sondern wir sagen, okay, bei dir ist jetzt gerade was nicht so wie bei anderen in Ordnung, da gucken wir jetzt, was wir für dich tun können. Also zu gucken, wenn wir den Bereich der Vermögenssorge haben, wo kommt das Geld her, damit die Menschen ihren Lebensunterhalt decken können, Sozialhilfe beantragen oder Leistungen beim Jobcenter beantragen, Pflegegeld, alles was irgendwie geht.
Die Leute schaffen es nicht, aus der Isolation herauszukommen. Ja? Das ist ganz furchtbar. Dass sie überhaupt keine Besuche kriegen in Einrichtungen, einfach abgestellt werden vom Verwandten, das ist doch furchtbar.
Heinrich Schröder ist der älteste Klient der selbstständigen Berufsbetreuerin Katharina Wagner. Oft kann man ihn in einer ehemaligen provisorischen Unterkunft für Asylsuchende finden. Seit 2 Jahren dienen die Container als Unterkunft für Obdachlose.
Früher war es ja der typische Tippelbruder, sage ich jetzt mal. Die Menschen sind jünger geworden, haben Drogenprobleme, Alkoholprobleme oder psychisch. Wenn ich Drogen nehme, habe ich es auch irgendwann am Kopf. Und das sind die Leute, ja, ich sag, die schaffen die Wege einfach nicht. Zum Jobcenter, zur Bürgerberatung, ummelden.
Der resolute Hausmeister Harald Rademacher arbeitet seit Jahren in der Obdachlosenhilfe. Er hat viele Berufsbetreuer und Betreuerinnen kennengelernt. Vor ein paar Monaten auch Katharina Wagner.
Dass Frau Wagner, ich glaube, die Menschen ernst nimmt, die sie da betreut. Ja. Für die anderen ist es eine Akte. Und Frau Wagner, ich glaube, die nimmt ihn als Mensch, nimmt sie ihn wahr. Was der Vorgänger auf alle Fälle nicht gemacht hat. Nett, aber es kam nur heiße Luft und das ist ein bisschen wenig für sowas. Ne?
Das ist eine sehr freundliche Beziehung, die man von Betreuer zu Klient sehr selten findet. Weil es geschieht was mit Herz, das Herz eines Menschen. Sie kümmert sich um mich.
Zufrieden zieht Heinrich Schröder an einer Zigarette. Früher war er Angestellter einer Anwaltskanzlei, bis ihn ein Schicksalsschlag aus der Bahn geworfen hat. Seither hatte er mehrere gesetzliche Betreuer, zuletzt einen freundlichen Sozialarbeiter.
Weißt du, der junge Mann nicht? Sie haben ihn auch gekannt, nicht?
Ja, ich wenn man den mal angerufen hat, ach Herr Rademacher, der Schröder macht das schon. Da braucht man nicht so viel machen. Ne? Da habe ich immer gedacht, wer braucht hier einen Betreuer? Herr Schröder oder der gute Betreuer?
Er war immer am Lachen. Hat nichts gemacht. Ja, das hat man in der Sparte öfter. Ich war mal Patient in der heimischen Klinik GIA4 und da traten die Betreuer überhaupt nicht auf. Die Leute waren 8 Wochen ohne Geld. Sie haben mir sehr viel Einsicht in Unfähigkeit geschafft, dann versäumte Termine, kriegst du kein Geld. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja. Dass die Sozialämter nicht gerade kundenfreundlich sind in ihrer Handhabe gegenüber Bürgern dieses Landes.
Katharina Wagner vermeidet es, die Arbeit von Kollegen zu kritisieren. Sie räumt aber ein, dass sie ab und zu Klagen hört.
Ich kenne viele, viele Betroffene, die ich auch teilweise selbst übernommen habe, die gesagt haben, ich kenne meine gesetzliche Betreuerin gar nicht, ich weiß gar nicht, die interessiert sich, die weiß auch gar nicht, was ich mache. Das würde ich schon sagen, dass ich es bis auf einen Betreuten von mir es geschafft habe, zu jedem ein persönliches Verhältnis aufzubauen. Also das hilft, wenn man da gar nicht null empathisch wäre und gar nicht am Menschen interessiert, dann wäre man der Falsche für den Job.
Das sieht Harald Rademacher ähnlich. In der Praxis aber erlebt er oft, dass die Dinge anders laufen.
Wir gehen jetzt mal nach oben. Also wir haben hier 14 Männer, 7 Frauen, die im unterschwelligen Bereich hier untergebracht sind. so nennt das die Stadt. Zimmer sind containermäßig, da steht ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett drin. Und dann werden die im Prinzip sich so ein bisschen selbst überlassen.
Weißt du, ob der Heiler
ist? Wo ist der schon weg?
Den habe ich noch nicht gesehen.
Ja, dann gucken wir das gleich mal. Das ist so ein spezieller Fall. Der hat einen Betreuer, der macht gar nichts. Morgen, alles gut?
Ja, manchmal hatte ich auch Unstimmigkeiten. Da hatte ich irgendwie gedacht, dass das gerne mal persönlicher treffen.
Wenn ich an ihr Geld denke, was nie gekommen ist.
Während der Arbeitszeit in ihrem Büro wird Katharina Wagner immer wieder angerufen. Oft aber auch am Wochenende am Handy oder auch mal nachts im Tiefschlaf.
Eigentlich heißt es, gesetzliche Betreuer sind nicht für den Notfall da. Da gibt es Ärzte, da gibt es die Polizei, da gibt es die Feuerwehr, da gibt es den Krisendienst, da gibt es den sozialpsychiatrischen Dienst. Und das versuche ich mir dann auch immer zu sagen. Und es kommt jedes Wochenende vor, dass sich trotzdem irgendeine Klinik oder die Polizei oder irgendein Angehöriger anruft, weil irgendwas passiert ist.
Manchmal muss ein Betreuungsrichter eingeschaltet werden, um eine Entscheidung herbeizuführen. Solche bürokratischen Prozesse werden mit der trockenen Juristensprache der Ämter behandelt. Im realen Leben aber sind die Erlebnisse von Katharina Wagner oft sehr emotional, erschütternd, traurig.
Wenn man dann auch noch teilweise die Erfahrung macht, dass man damit im Stich gelassen wird, vom Gericht, vom Krisen-sozialpsychiatrischen Dienst, von Ärzten, die dann irgendwie kein Bett für sie frei haben, obwohl sie behandlungsbedürftig ist. Und dann muss ich es aushalten. Einfach diese Ungewissheit. Ich gehe dann ins Wochenende an einem Freitag und weiß jetzt, dieser Mensch sitzt allein in der Wohnung und du hoffst, dass du ihn am Montag irgendwie noch lebend antriffst. Weil jetzt nicht der Genehmigungsbeschluss auf dem Tisch liegt zu dem Antrag, den du gestellt hast auf geschlossene Unterbringung. Ja, dann hoffst du einfach das Beste so.
Einigen selbstständigen Kolleginnen gelingt es besser als Katharina Wagner, die persönlichen Klagen und Nöte ihrer Klienten auszublenden. Anderen aber auch nicht.
Ich kenne 3 Kollegen, die aufgrund eines Burnouts ausgeschieden sind. Erst vorletzte Woche habe ich mit einem telefoniert. Von dem habe ich eine Betreuung übernommen und fragte nach den Gründen und der sagte, ich kann nicht mehr. Na, die Gefahr ist schon gegeben. Die andere hat ein Magengeschwür, erzählte sie mir auch neulich und führt das auch auf Stress zurück. Ja, man muss schon irgendwie sehen, dass man stabil bleibt selber. Ich meditiere, ich mache Yoga, ich gehe gerne in den Wald. Ich brauche auf jeden Fall was als Ausgleich, was mich stabilisiert.
Die gesetzliche Betreuung soll vor allem sicherstellen, dass die Rechte der Betroffenen respektiert werden. Katharina Wagner weiß, wie wichtig, wie wertvoll und wie wenig selbstverständlich das ist.
In dem Land, aus dem ich komme, gibt es das eben nicht. Im Zweifelsfalle hat man einfach niemanden, der das für dich macht. Und da muss ich auch sagen, bin ich sehr froh und glücklich und dankbar, in einem Land wie Deutschland zu leben, wo es genau sowas gibt.
Andererseits ist es in Deutschland manchmal nicht möglich, dass Angehörige wichtige Entscheidungen für einen geliebten Menschen selber treffen. Zum Beispiel haben viele kein Verständnis, wenn sie als Ehepartner, der seit 40 Jahren verheiratet ist, nicht entscheiden dürfen, was getan werden soll, wenn die Ehefrau in einer Klinik im Koma liegt. Sie verstehen nicht, warum eine gesetzliche Betreuung über das Amtsgericht bestellt werden muss, mit all den bürokratischen und juristischen Hürden. Solche Situationen können verhindert werden, wenn die Betroffenen eine Patientenverfügung ausgestellt haben, als sie noch eigenständig entscheiden konnten. Häufig aber liegt kein solches Dokument vor, weiß der Vereinsgeschäftsführer Wolfgang David.
Wir recherchieren dann zum Beispiel auch, was wäre denn wohl der wahrscheinliche Wunsch des Betroffenen gewesen, wenn er sich jetzt hier äußern könnte, was würde er dann jetzt sagen? Er kann es jetzt im Moment nicht mehr, also recherchiere ich im Bekanntenkreis, bei den Angehörigen, in der Nachbarschaft, wo auch immer. Also was für Maßnahmen sollen im Rahmen einer ärztlichen Behandlung denn erfolgen?
Im deutschen Betreuungsrecht geht es nicht vorrangig um die subjektiven Gefühle der Menschen, sondern um ihre objektiven Ansprüche und Bedürfnisse.
Ich habe neulich mir ein paar Notizen gemacht, weil ich mich so sehr geärgert habe über einen Angehörigen einer Betroffenen. Und dann habe ich gedacht, was machst du hier eigentlich für einen Job? Du kriegst von allen so eine Breitseite ab an Frust, an Ärger. Keiner will's machen. du bist die Doofe und einen Dank gibt's da auch nicht für. Und dann habe ich mir mal aufgeschrieben, was ich an diesem Job eigentlich gut finde. Auf jeden Fall, dass es nicht langweilig wird, es ist abwechslungsreich und dass man auf den unterschiedlichsten Ebenen kommuniziert. Du sprichst mit Richtern, mit Ärzten, du sprichst aber auch mit dem psychisch kranken Messi zu Hause und das macht das Ganze sehr reizvoll für mich. Auf jeden Fall behält man die Bodenhaftung in dem Job. Man schaut halt in die unterschiedlichsten Lebenslagen von Menschen und das macht mir sehr viel Spaß an dem Job.